Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und Ni Hao, Albert.
Hallo Jan.
Ich sage Ni Hao, weil wir heute einen großen chinesischen Philosophen besprechen wollen. Zusammen mit Lao Tse und Konfuzius ist Zhuangzi sicherlich einer der großen Vordenker der chinesischen Antike. Ich finde ihn, alles, was ich über ihn gelesen habe, sehr spannend, weil er eben so ein Meister des Loslassens ist und auch den Freiheitsbegriff mit definiert. Und deswegen bin ich gespannt, welche drei Zitate du zum Start rausgesucht hast, die Zhuangzi oder wie du ihn nennst, Zhuangzi. Ich bin eben kein Sinologe, was ihn ausmacht und welche drei Zitate dich besonders beeindruckt haben von ihm. Vielleicht steigen wir damit ein, Albert.
Ich bin auch kein Sinologe, ne? Ich habe aber mit Sinologen gesprochen, auch über Zhuangzi, und dann staune ich immer, wie toll diese Aussprache, aber so wie ganz typisch so eine chinesische Aussprache ist. Also eines, es sind tatsächlich Zitate, die mir auch immer im Kopf herumgehen, die immer aufpoppen, weil man sie fast jeden Tag gebrauchen kann. Das erste, was ich in letzter Zeit in jedem Seminar mindestens einmal zitiere, ist, der Berufen oder der Weise sucht auch Dinge, die sich erzwingen lassen, nicht zu erzwingen. Deshalb bleibt er frei von Aufregung. Stoische Ruhe klingt da an. Und dann die Menschen der Masse, die suchen Dinge, die sie nicht erzwingen können, zu erzwingen. Deshalb sind sie stets voller Aufregung. Aufregung richtet auf Dauer zugrunde. Das heißt, das ist, was wir da finden in dem Zitat, das ist die alte Unterscheidung zwischen dem, was in meiner Hand liegt, oder klingt da jedenfalls an, und was nicht in meiner Hand liegt. Also wenn die Toren versuchen, das, was sie nicht erzwingen können, zu erzwingen, dann ist es genau das, sie versuchen das, was nicht in ihrer Hand liegt. Genau das muss so laufen. Und der Weise macht es sogar umgekehrt, er könnte sogar bestimmte Dinge erzwingen, aber er bleibt mit seinem Wollen so zurückhaltend, er muss es nicht erzwingen, er muss es auch nicht machen. Also ich denke, bei all dem, was ich tue, denke ich ein bisschen daran, was die Quintessenz dieser Weisheit ist, nämlich, dass man alles, was man angeht, mit einer Lockerheit, mit einer Ergebnisoffenheit angeht. Ne? Ich habe Ziele, ich habe Pläne, ich tue auch mein Bestes, aber häufig liegt es ja auch noch an anderen Umständen, die nicht in meiner Hand sind, dass es zum Erfolg kommt. Und deshalb alles, was ich tue, ist wie so eine Art von Versuch, ist wie so eine Art Spiel. Ich gehe da mit Leichtigkeit dran, auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Also ich muss mein Bestes geben, das liegt ja in meiner Hand. Aber was dabei rauskommt, das lasse ich ganz offen. Und deshalb kenne ich keine Enttäuschung, Frustration mehr. Ich gucke dann einfach, was sind dabei rausgekommen? Aha, das war rausgekommen. Was will mir das sagen oder was ist Gutes dann daran? Diese Leichtigkeit in der Lebensführung ist dann sehr, sehr befriedigend. Also erstens entwickelt man keine Ängste und keine Sorgen. Oh, hoffentlich ist das so. Man ist nicht so auf die Zukunft fixiert. Man macht das Beste, ist offen und ist so weich wie Wasser. Man ist so anpassungsfähig. Man kann mit allem umgehen. Zug verpasst. Naja, okay, was kann man jetzt machen? Toll, jetzt gehe ich einen Kaffee trinken. Kam ich ja nicht dazu. Oder ein Rendezvous-Platz, okay, jetzt habe ich eine Stunde Freizeit für mich, oder irgendein Geschäft misslingt, dann, naja, vielleicht ist es besser so, dann gelingt schon das nächste Geschäft. Wie gesagt, das muss man verbinden lässt sich das verbinden mit Wünschen und Wollen. Ich habe einen planmäßigen Tag, ich habe meine Vorstellungen, ich habe meine Wünsche und ich tue, was ich kann dafür im aerobischen Bereich, im gesunden Bereich, was ich so kann und was ich gelernt habe, und auch gebe ich dafür meine Zeit. Das ist etwas Schönes und Erfüllendes. Aber ich gucke nicht mehr so sehr auf die Ergebnisse, die sind dann offen. Es gelingt ohnehin genug, dass ich überleben kann, da muss ich mir keinen Kopf drüber machen. Aber wenn da mal irgendwas ein oder andere nicht gelingt, bleibe ich durch völlig ruhig.
Klingt da auch das Wu-Wei durch, also die Kunst des Unterlassens?
Ein bisschen klingt es an, denn das setzt an einem Gedanken von Zhuangzi. Der hat das absichtsvolle Erzwingen wollen, was er steckt ja auch in dem, der versucht auch das, was er erzwingen kann, nicht zu erzwingen, dieses absichtsvolle Erzwingen wollen, dieses unbedingte Wollen, das war überhaupt nicht Sache der Daoisten, das so ist ja die Richtung, der Zhuangzi angehört, Lao Tse hat sie begründet, das Tao Te Ching kennt jeder oder Tao Te Ching, dieses, der Mensch als Macher und Durchdrücker, Das ist nicht die rechte Lebensweise. Er muss sich einfügen in bestimmte natürliche Gesetzmäßigkeiten und Rhythmen. Dann fährt er besser. Dann stört er auch nicht die Harmonie der Natur, insofern ganz modern, also die, was wir hier mit unserer Umwelt machen. Da hätten die Daoisten gesagt, das habe ich euch doch gesagt. Hört auf mit eurer Übertechnik oder mit eurer Ausbeutung der Erde. Ihr sollt euch einfügen, ihr sollt sie nicht zu einer Ausbeutungsquelle machen, die Natur. Ihr sollt sie auf Augenhöhe begegnen, Respekt vorhaben. Das waren Ökologisten in ganz, ganz frühen Zeiten. Aber da ist etwas dran, mal unabhängig von einer Umweltkatastrophe, der Umweltgefährdung, in der wir im Moment leben. Du tust dir auch keinen Gefallen, wenn du gegen bestimmte Gesetze, die in dir angelegt sind, gegen dein Wesen oder deine Natur oder wie man es auch ausdrücken will, handelst. Darunter leiden viele Menschen. Sie finden sich vielleicht gar nicht, sie leben sich nicht oder sie leben gegen sich, also gegen eigentlich ganz tief, was ihnen angelegt hat. Sie erkennen es nicht und leben dann an sich vorbei. Und Leiden ist das Ergebnis davon.
Also Zwangtier würde sagen, du sollst nicht eingreifen in die Natur oder in den Fluss des Lebens.
In bestimmte grundlegende natürliche Abläufe, genau. Die Ursache dafür sind, dass da eine Harmonie bestehen bleibt. Ein ganz natürlicher Wechsel, ein natürlicher Ablauf. Er hat die Vorstellung, zyklische Geschichtsvorstellung, Wiederkehr desgleichen. Also so wie Winter ist notwendig. Frühling kommt dann, Sommer und der Herbst. Versucht das nicht zu verändern oder umzustellen. Denn dann geht die ganze Natur, kommt aus dem Gleichgewicht und kann nicht mehr Leben erzeugen. So auch Verlängerung des Lebens oder eine unnatürliche Verlängerung, das wären alles solche Eingriffe. Und wie viel hat unser technischer Fortschritt, der uns unglaubliche Bequemlichkeit, unglaublichen Luxus beschert hat, aber wie oft hat der auch in diese Natur eingegriffen? Und damit kämpfen wir zurzeit, die ganze Welt zurzeit, weil die Natur dabei ist, aus ihrer Harmonie zu fallen, durch unser Tun.
Und das ist ja ein zentrales Thema der Daoisten, dieses Mitschwingen mit der Natur, sich da einfügen und eben nicht zu versuchen, da irgendwelche Eingriffe oder Veränderungen durchzusetzen.
Sie hatten das nicht Natur genannt, aber man tut gut daran, dieses Wort Dao oder Tao, das ist das Ureine, das alles Umfassende, in dieser Richtung zu verstehen. Das ist eine Lebenskraft, Dao, die alles erzeugt hat, aus der alles stammt, quasi der Ursprung vom Sein, der Ursprung vom Kosmos. Und der ist aber nicht nur da ein Anfangspunkt, sondern er ist eine Kraft, die in allem steckt, auch in der unbelebten Materie steckt Dao. Und das ist so, wie soll man sich das sagen? Ja, wie die Kraft der Natur, die es ihr ermöglicht, sich immer wieder zu regenerieren, immer wieder neues Leben zu schaffen. Da gehört auch der Tod dazu, der ist auch notwendig. Und da ist so eine Kraft, so sagt das Laozi dann am Anfang des Tao Te Ching, man kann sie nicht fassen, man kann sie nicht benennen, man kann sie nicht sehen, aber sie ist da und bewegt alles. Und diese Kraft, ja, man könnte vielleicht wie der Lebensatem, der hält uns auch am Leben, so, man könnte sich das so vorstellen, solange wir atmen, da ist eine, solange bei uns das Herz pocht und die Kraft da ist, leben wir. Und wenn jemand nicht da ist, leben wir nicht. Aber gut, das im größeren Zyklus ist das in Ordnung. Für mich ist es vielleicht tragisch oder vielleicht auch ein Glück, weiß man nicht. Das Einzel vergeht natürlich, aber das große Ganze, wenn die Harmonie gewahrt ist, das natürliche Zusammenspiel von Yin und Yang, von dunklen und hellen Kräften, weiblichen und männlichen oder Himmel und Erde oder wie man das nimmt, so war die Vorstellung. Dao ist das eine, es entlässt aus sich Yin und Yang, zwei polare Gegensätze, die eine Spannung aufbauen, eine Bewegung aufbauen. Diese Bewegung ist der Ursprung von der Entstehung, wie die Chinesen sagten, der 10.000 Dinge, also der Welt. Und diese Bewegung bleibt aber auch in allem Äußeren wie in dir selbst auch. Und wenn dies nach natürlichen Zyklen sich abläuft, dann wirst du leben, wie jeder lebt und wirst wachsen, du wirst blühen und wirst vergehen. Und das ist alles so in Ordnung, Platz machen für neues Leben. Nur wo du das störst, in dir selbst persönlich, die Harmonie störst, Disharmonie, Zwiespälte, offene, das Ki, der Lebensfluss im Blut, der fließt nicht mehr, dann entstehen Krankheiten, dann fühlst du dich unwohl, dann bist du nicht glücklich. Und im größeren Kontext heißt das, wenn der Mensch dazu sehr in die natürlichen Dinge eingreift, zerstört er sie.
Wir sind ja jetzt etwas ausholend beim Daoismus gelandet, deswegen, weil Zwangzi einer der wichtigsten, zusammen mit Laozi, das wichtigste Aushängeschild oder der wichtigste Protagonist des Daoismus ist?
Ja, also sein Buch erlebt so vielleicht, man weiß nicht genau, wann Laozi, der Begründer des Daoismus, gelebt hat. Ob er überhaupt gelebt hat, weiß man nicht. Aber wenn, dann datiert man ihn meistens so 200 Jahre vor Zhuangzi. Zhuangzi ist historisch nachgewiesen, dass er gelebt hat. Man sagt so von 365 vor Christus bis 290 vor Christus soll er gelebt haben, in einfachen Verhältnissen, Vorsteher eines Lackbaumgartens, hieß es. Er soll auch abgelehnt haben, höhere Ämter anzunehmen, denn die Weisen, die aufgefallen sind, und aufgefallen ist er offensichtlich, die wurden gerne an Königshöfe herangezogen als Berater. Weisheit galt den alten Chinesen sehr viel. Hat man auch bei ihm versucht. Aber er wollte einfach leben. Er hat sich wie Epikur lieber im Verborgenen. Er sagte mal, also lieber wälze ich mich in einer Schlammpfütze, als da die Konventionen am Hof erfüllen zu müssen. Da ist diese Freiheit. Also er wollte unabhängig sein, aber hatte offenbar Kontakt mit allen Intellektuellen in seinem Umfeld. Er galt als hochgeachtet. Er war unglaublich wortgewandt, ein begnadeter Dichter und Wortkünstler. Und das heißt auch, dass selbst die größten Gelehrten konnten ihn nicht widerlegen. Also er muss sehr gewandt gewesen sein. Und dann gibt es eben das Buch Zhuangzi, hieß es früher, später hat man es genannt, das wahre Buch vom südlichen Blütenland, und so unter diesem Titel ist es auch heute noch erhältlich. Und es gilt als eines der schönsten, interessantesten, aber auch schwierigsten Bücher der ganzen chinesischen Geistesgeschichte. Hat unglaubliche Generationen beeinflusst, bis hin zu Heidegger, Hesse, Martin Buber, haben sich mit ihm beschäftigt, und auch heute noch kommen auch immer wieder neue Übersetzungen raus von diesem Buch, neue Interpretationen, weil es ist nicht einfach, an manchen Stellen ihn zu verstehen. Aber ja, er blieb im Austausch mit der intellektuellen Klasse. Es gab damals sehr viele philosophische Schulen. Man sagt, die Zeit der 100 Schulen, wo Konfuzianismus, Daoismus und viele andere Richtungen gab es da. Also es war eine große, konnte man sagen, intellektuelle Auseinandersetzung da in der gebildeten Schicht. Und an der hat auch Zhuangzi teilgenommen, war herausragend da oder hat seinen eigenen Weg auch gegangen, konsequent. Und ja, hat damals offensichtlich auch schon allerhöchste Achtung genossen.
Ja, verstehe ich das richtig? Er war eigentlich Plantagenvorsteher?
Ja, irgendein Job, sagt man, ja, genau. Ja,
genau, er war Hobbyphilosoph eigentlich, könnte man daraus ableiten. Man so, ja. Und dann wundert mich, dass er ja eben, wenn er in der Landwirtschaft unterwegs war, dass er sich eben so für die Natur ausgesprochen hat, weil er hat ja eingegriffen letztlich und versucht, sie zu kultivieren und sich nutzbar zu machen.
Also man darf es nicht falsch verstehen, nicht, dass der Mensch passiv sein soll und nichts tun soll. Er kann ruhig seinen Garten kultivieren, er kann ruhig diesen Lackbaumpark kultivieren. Wenn er das in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Natur macht, ist alles völlig okay. Das heißt also, wie gute Bauer früher, die haben das Land so bebaut, die haben ihm auch immer mal ein Jahr Zeit gelassen, sich zu regenerieren. Also sie haben das Maß eines natürlichen Rhythmuses gewahrt. Natürlich können wir kultivieren, natürlich. Wir müssen uns ja ernähren, wir müssen auch irgendwo eingreifen. Auch wenn wir Fleisch essen oder so, dann müssen wir vielleicht ein Tier töten, auch sonst können wir kein Fleisch essen. Aber es gibt eine Grenze, es gibt da einen aerobischen Bereich, einen gesunden Bereich, wo ich das große Ganze nicht störe oder verletze. So wie ich noch mal hörte von so Ureinwohnern vom Urwald, wenn die dann ein Tier schießen, dann entschuldigen sie sich bei der Natur und wir mussten das nehmen, wir hatten Hunger. Also wenn man so respektvoll mit der pflanzlichen Welt oder mit der tierischen Welt, mit der Natur umgeht, auf Augenhöhe mit ihr begegnet, dann darf man ruhig mit ihr kommunizieren, man darf ruhig seinen Garten anbauen, denn das stört die Natur überhaupt nicht. Aber wenn wir in dem Maße, wie wir es gerade tun, die Natur ausbeuten,
unterwerfen letztlich auch.
Ja, genau. Und an allen Ecken graben, roden, Brände machen oder Dinge zerstören, Flüsse umleiten etc. ja, dann passiert das, was passiert. Dass plötzlich steigt die Temperatur und plötzlich verändern sich die Gesetze und manches hat da keine Chance mehr zu überleben. Und vielleicht der Mensch auch irgendwann am Ende nicht mehr oder das Leben wird zerstört. Da ist das einfach das Maß, ein gesundes Maß überschritten. Aber die Natur bietet unendlich viele Möglichkeiten, wie du in Harmonie mit ihr dein Leben fristen kannst, sich auch der Natur bedienen, ihren Früchten oder der Tierwelt, aber alles im richten Maß.
Ich würde gerne noch verstehen, Lao Tse und Konfuzius sind ja auch hier im Westen mittlerweile sehr bekannt und haben großen Einfluss. Ich verstehe jetzt, in Fachkreisen zwangt sie auch. Aber woran glaubst du, liegt es, dass er so in der breiten Masse bisher noch nicht angekommen ist?
Vielleicht, weil er ein bisschen schwierig ist und so viel, auch selbst die akademische Welt öffnet sich erst allmählich der altchinesischen Philosophie. Das sind so ein paar Experten, die kennen sich da aus. In der großen Tradition der abendländischen Philosophie, da hat die chinesische Philosophie kaum einen Platz. Erstens ist das, wenn das so schon auf dem akademischen Niveau der Fall ist, wie erst dann unterhalb dessen. Also man muss sich ja auch ein bisschen eindenken. Ich habe lange mit den ganzen Chinesen gekämpft, obwohl ich frühzeitig schon darauf aufmerksam gemacht worden bin. Bei Hermann Hesse, den ich sehr liebte als Junger, noch als Abiturient, hatte ich nahezu alles gelesen und da wirst du, kommst in Kontakt, denn der kannte Zhuang Zi auch sehr, sehr gut, neben buddhistischer Philosophie und kommt drin auch drin vor. Obwohl ich mich so lange damit beschäftigt hatte, dauerte es auch lange, bis ich ihn so verstande, wie ich ihn jetzt verstehe. Oder ich kann die Texte lesen, ich habe so das Gefühl, ich weiß, was er mir sagen will an den allermeisten Stellen. Aber ich habe auch vielleicht 100 Bücher über chinesische, altchinesische Philosophie gelesen und sehr viele Originaltexte in Übersetzungen mir zu Gemüte geführt. Ja, und dann kommt man in dieses Denken rein. Aber da braucht man schon ein bisschen Zeit. Man muss nicht 100 Bücher lesen. Ich traf mal auf einer Fernwanderung auf Korsika irgendwo dann an einem Strand einen Polizisten, einfacher Mensch. Ne? Und dann sagte er, ja, ich habe auch was mit Weiß. Ich sprach über mein Büro oder Philosophie und sagte, ja, ich habe da so ein Buch, das finde ich ganz toll. Das wahre Buch vom südlichen Blütenland, nannte er Zhuang Zi. Ich habe nicht verstanden, wie er da, sonst hat er wahrscheinlich gar nichts von chinesischer Philosophie gelernt. Wieso er da? Aber offensichtlich hatte er einen Sinn dafür und hat das auch verstanden und konnte damit auch was anfangen. Aber ja, die Masse liest auch kein Platon, liest auch kein Aristoteles, so ist es
ja, eben. Ja, genau, aber kennt die halt, weiß ganz grob, wo sie zu verorten sind. Wenn Zhuang Zi, würde ich dich nicht kennen, hätte er mich auch nicht erreicht.
Ne? Ja, ist nicht Abendland. Wir leben hier im Eurozentrismus auch. Da sind einige Schwellen zu überwinden und das ist auf breiter Fuß ist das nicht zu erwarten oder passiert das eben nicht.
Wir haben uns jetzt ein bisschen verquatscht. Ich würde sagen, wichtig, dass du noch ein zweites und vielleicht auch dein drittes Zitat noch unterbringst.
Ja, also was ich auch immer mir schon viele Jahre immer wieder sage, ist ein Spruch, wo er sagt, darum, wer sich nur nach außen wendet, ohne immer wieder zu sich selbst zurückzukehren, der geht schließlich als Gespenst herum. Und was er draußen findet, ist der Tod. Das ist eigentlich das, was ich so toll finde. Also das in meinen Büchern, die ersten Kapitel sind immer Sammlung. Und der Philosophie ist immer die Gegenbewegung gegen Zerstreuung. Gegen die sich nach außen wenden. Das Außen bildet meine Welt. Ich definiere mich über meine Beziehungen zum Äußeren, über meinen Besitz, über meine Stellung, über mein Ansehen etc. Außen, außen, außen. Aber wann kehrst du, wann hältst du mal das Hamsterrad an oder den Schritt, wie Seneca sagt. Setz dich ruhig hin, denkst mal über dich und dein Leben nach. Also Philosophie fängt genau da an, wo er auch gesagt hat. Wer sich nur nach außen wendet, ohne zu sich selbst zurückzukehren, der geht schließlich als Gespenst um. Das heißt, er verliert das Leben, die Lebendigkeit. Und viele Menschen verlieren sich tatsächlich im Äußeren, zerstreuen sich da, finden keinen Zugang zu sich, weil sie zu sehr auf Äußerliches fixiert sind. Auch unser ganzer kapitalistischer Wirtschaftsapparat ist natürlich auch auf Konsum und Genuss im Außen gerichtet. Also die sagen dir nicht, ja, das ist sehr kontraproduktiv, wenn du sagst, du brauchst eigentlich ganz wenig, du brauchst nur dich und Zeit und Ruhe und denk drüber nach, du brauchst kein Handy, brauchst kein Fernseher. Also so funktioniert die Wirtschaft nicht. Also wir sind da großen Kräften ausgesetzt, die uns immer nach außen ziehen. Und die uns auch sagen, das Glück liegt da im Außen, liegt in einem schönen Auto oder in einem Haus oder in einer bestimmten Stelle oder in einer Karriere oder in besonders viel Geld verdienen. Und da sagt er eben, nee, da liegt gar nichts. Da liegt der Tod, da liegt der Verlust des Lebens, der Lebendigkeit. Die findest du in dir und in sehr einfachen Verhältnissen. Also kehr immer wieder zu dir zurück, mach dir klar, was sind deine Lebenswerte, was ist eigentlich dein letztes Ziel? Natürlich ein gelingendes, glückliches Leben. Und bist du auf dem Weg oder bist du nicht auf dem Weg? Denke nach und halte Distanz zum Äußeren. Die Dinge, äußeren Dinge kommen und gehen, sagt er an anderer Stelle. Das wäre ein drittes Zitat, was
dann nehmen wir das gleich mit. Zitat Nummer 3 heißt:
Sich selbst recht machen ist alles. Das ist also an sich arbeiten oder in sich das Glück finden oder Genügsamkeit. Das ist das Wahre. Und dann heißt es, das Vorübergehende soll man nicht abweisen, wenn es kommt, und nicht festhalten, wenn es geht. Dann ist unsere Freude dieselbe im Glück und im Unglück. Und man ist frei von allen Sorgen. Das ist urstoisch. Ne? Also, wenn die Dinge da sind, genieß sie. Wenn sie nicht da sind, vermiss sie nicht. Also, und die Dinge kommen und gehen. Das ist das Gesetz der Vergänglichkeit. Wir können nicht alles festhalten. Klammer dich nicht, das ist gegen das Anhaften gerichtet. Klammer dich nicht, hafte nicht an Äußeren. Wenn sie da sind, genieße sie ruhig. Wenn sie gehen, lass sie los. Loslassen können. Die große Zauberformel des gelingenden Lebens, auch der inneren Ruhe oder wie er sagt, dann bist du der Gleiche, du behältst dich selbst im Glück und im Unglück. Eigentlich gibt es dann gar kein Glück und Unglück. So hat das dann Sokrates gesagt. Einem guten Menschen, der so in sich selbst recht gemacht hat, für den gibt es kein Übel. Natürlich gibt es so auch leidvolle Phasen, aber es ist ein richtiges Unglück, ist das für den nicht. Sondern er sagt, das leidvolle Phasen gehören auch zum Leben. Ich gehe da jetzt durch, ich lerne da auch was raus. Ich sammle auch den Wunsch oder die Kraft, beim nächsten Hoch das Gute auch zu genießen.
Würdest du sagen, Zwangzi ist der Meister des Loslassens?
In einer gewissen Hinsicht ja. Ich glaube, der hat auch so gelebt. Dann, also stelle ich mir den immer vor, der brauchte, wenn er zu essen hatte, er hat auch eine Frau gehabt. Es gibt so eine Stelle im Buch Zwangzi, da gibt es eine Stelle, wo er den Tod seiner Frau betrauert. Aber dann eben auch Musik macht. Da wurde gefragt, wie kannst du denn, Frau, tote Frau, nicht neben ihm, wie kannst du denn Musik machen jetzt? Deine Frau ist gerade gestorben. Ja, sagt der Zwangzi, ja, das stimmt schon, am Anfang war ich auch sehr traurig. Aber dann habe ich gedacht, naja, sie hat ja nur die Form verändert und wir müssen ja alle diesen Weg gehen. Und sie geht eigentlich nur den Weg, den alles Lebendige geht. Ja, wieso sollte ich darüber traurig sein? Und dann hat er Musik gemacht. Also, er hat gesagt, ja, Tod ist auch ein Teil des Lebens, Vergehen ist ein Teil des Lebens und man soll das nicht bewerten, sondern das Vorübergehende, wenn es da ist, genießen und wenn es geht und seine Frau ist gegangen, soll man es irgendwo auch loslassen können. Er behielt all die Ruhe und er behielt seinen Gleichmut. Das finden wir bei vielen Weisen, finden wir solche ähnlichen Geschichten. Bei Sokrates kurz vor seinem Tod findet man diese gleiche Heiterkeit, selbst angesichts ja, des endenden Lebens.
Seneca ja auch, ne?
Seneca auch und Epikur unter starken Schmerzen. Der hatte, also da glaube ich, Koliken ist er gestorben, aber am letzten Tag schreibt er dann noch einen Brief und er sagt, eigentlich kann ich die Schmerzen nicht mehr aushalten, dennoch ist es mein glücklichster Tag in dem Bewusstsein und der Erinnerung an all die Freundschaften, die ich mit euch gehabt habe, all die schönen Stunden, die ich mit euch genossen habe, etc. Ja, das ist wahre Charaktergröße. Solche Menschen, finde ich, sind stärker als der Tod. Wenn man das schon während des Lebens erreicht, die Angst vor dem Tod in dieser Weise oder mit diesen philosophischen Argumenten zu überwinden, dann ist man auch alle anderen Ängste los und dann ist unglaublich viel für die Seelenruhe getan, solange du noch lebst und du kannst dich eigentlich noch mehr am Leben erfreuen. Wie Seneca sagt, dass ich dich liebe, mein Leben, verdanke ich dem Tod. Das Bewusstsein der Vergänglichkeit erhöht die Freude am Leben, weil wir wissen, dass es begrenzt ist, nicht ewig.
Mich beeindrucken ja insbesondere Seneca und Marc Aurel, glaube ich, deswegen, weil die sich eben nicht diesen öffentlichen Ämtern verweigert haben, weil sie so Verantwortung, die an sie herangetragen wurde, angenommen haben, weil sie halt auch ja, offensichtlich neben der Philosophie noch große gesellschaftliche Ziele auch hatten. und trotzdem philosophisch gelebt haben. Aber im Prinzip ist das doch der Gegenentwurf zu Zhuangzi, der eher so für sich im Kleinen und wirklich sich von Anfang an auf seinen kleinen Kreis beschränkt hat und eben jede Verantwortung, jede gesellschaftliches Engagement, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sich da nicht hat einspannen lassen für nichts.
Ja, es gab die einen und die anderen, auch in der Geschichte der Philosophie. Es gab große Philosophen, die sehr engagiert waren, die hohe Posten in sich hatten, teilweise Konfuzius ja auch. Dann wechselte der Herrscher und dann ist er dann als Gelehrter und als Lehrer herumgezogen, hat aber immer versucht, seine Philosophie vom richtigen Staatsleben auch einem Herrscher anzutragen und dort vielleicht auch in verantwortlicher Position das durchzusetzen. Es hat immer diese gegeben, die auch äußerlich sich engagiert haben. Bei den Römern Seneca und Marc Aurel ist das so, dass sie ein unglaublich hohes Pflichtbewusstsein hatten. Und sie haben beide, haben gegen ihre Natur diese Posten übernommen. Sie wollten es eigentlich gar nicht, aber es stand außer Frage für einen römischen Stoiker, dass wenn das Schicksal ihn auf den Kaiserthron setzte, dass er dann da seine Pflicht zu tun hatte zum Wohle der Menschheit. Und das haben die dann auch gemacht, bis sie gestorben sind. Aber es gab dann immer andere Philosophen, die haben, wie Epikur, lieber im Verborgenen leben, die haben gesehen, mit welchen Schwierigkeiten das auch verbunden ist, in die Welt zu gehen, sich dort zu binden, sich dort zu engagieren. Und haben dann gesagt, nee, ich möchte lieber klein, lieber bescheiden, lieber genügsam, lieber hier ein paar Leute unterrichten, als da mich im politischen Machtkampf oder im weltlichen Geschehen hart im Raum stoßen, sich die Dinge mich da abzuarbeiten. Ich denke, das ist eine Temperamentsfrage. Man darf die Leute nicht verurteilen, wie man das manchmal bei Epikur getan hat. Denn ich finde auch, eine andere Menschen zu unterrichten in Philosophie, im guten Leben, im guten Zusammenleben, ist eine politische Tat, eine hochpolitische Tat. Und es ist eine Charakterfrage, ob man vom Regierungsposten aus für eine bessere Welt zu sorgen beabsichtigt und sich dafür einsetzt. Oder ob man das macht im stillen Kämmerlein, indem man ein Buch schreibt, von dem man hoffentlich Menschen erreicht, die es heute lesen, die sich vielleicht verändern, die vielleicht zu guten Menschen oder ein bisschen zu guten Menschen hinführt. Ich würde da nicht sagen, der eine tut mehr für die Gesellschaft als der andere. Und Epikur hat ja gewirkt, der wirkt ja bis zum heutigen Tage. Der hat vielleicht viel, viel mehr Menschen zum Guten hingeführt als Alexander der Große oder Cäsar oder irgendeine politische Kraft, deren Spuren heute noch zu entdecken sind. Also so, das kann ich gar nicht beurteilen und ich würde da auch gar nicht das so sagen, dass der da der still vor sich hingeschrieben hat oder eine philosophische Schule begründet hat, nicht auf Dauer mehr gewirkt hat oder schon damals. Hat auf einem anderen Feld gewirkt, aber...
Nee, absolut, aber es ist halt auch eine Grundhaltung, ob ich mich dem entziehe oder nicht. Ne?
Ja, ich denke, so Charakterfrage. Der eine... Dem liegt das, vor großen Menschenmassen zu und die zu bewegen, hoffentlich hin zum Guten. Andere liegt das nicht und die arbeiten lieber dann im Zurückgezogenen, im persönlichen Gespräch oder in einer philosophischen Schule.
Zum Abschluss würde ich dich bitten, noch mal was zu seinem Freiheitsbegriff zu sagen, weil ich das ja eben auch besonders spannend finde. Wie schaffe ich es, bei all dem, was mich umgibt, dieses Gefühl der Freiheit für mich bewahren.
Eigentlich nichts Neues. Freiheit hat vor allen Dingen bei den Philosophen, auch bei Zhuangzi, die Bedeutung von Unabhängigkeit. Er haftet an nichts. Das Vorübergehende, wenn es da ist, los, das, wenn es nicht geht. Das Nicht-Anhaften an der Welt, sondern das Innere, das ist das Himmlische und Göttliche, sagte er auch einmal. Das Himmlische muss im Innern sein, das Menschliche im Äußern. Also, und als Philosoph hat man dann eher mit dem Himmlischen zu tun oder mit dem Ewigen oder mit den ewigen Ideen. Und von dem Menschlichen, ja, da ist auch immer Mensch geblieben, aber da haftet er nicht an. Also Freiheit hieß vor allen Dingen innere Unabhängigkeit, dass man sich selbst lebt, sich immer spürt. Und das hieß für ihn dann auch ein bisschen, also in Distanz zur Welt zu treten, eben nicht an den Königshof zu gehen, dort vielleicht ein gemütliches Leben zu haben, vielleicht Wohlstand und auch vielleicht Macht mehr als da, wo er war. Aber er sagte, da lieber in einer schmutzigen Pfütze mich wühlen, aber frei davon zu sein. Das ist also Unabhängigkeit, heißt das. Also lieber klein, aber ich bin mein eigener Herr. Das war bei Diogenes schon so, von dem hieß es auch, der in der Tonne wohnte, der total gegen die, ähnlich wie Zhuangzi, gegen die Kultur, gegen das Establishment, gegen die Bürgerlichkeit, Gutbürger, Spießbürgerlichkeit gesprochen hat. Von dem hieß es dann später, ja, das war eigentlich der freiste Mann überhaupt. Der hat genau sein Leben so gelebt, wie er es wollte. Und das kann man so von Schwanze auch sagen. Und ja, wir können uns alle, finde ich, eine Scheibe daran abschneiden. Denn das Wichtigste ist, dass du mit dir in Übereinstimmung bist und dich dann immer lebst, nicht auf welchem Forum, auf welcher Bühne du das machst, von einer ganz kleinen oder einer ganz großen. Bleib dir selbst treu, hafte dich nicht an Äußerlichkeiten, nähere das Innere. Ja, dann sagten alle Weisen eigentlich in allen Weisheitstraditionen, das ist Freiheit. Und du findest häufig den Spruch in der griechisch-römischen Tradition, allein die Weisheit macht frei. Das heißt, allein das Wissen darum, Glück liegen und Unglück liegen in der eigenen Seele, das Äußere ist sehr relativ, ist eigentlich belanglos für mein Glück. In diesem Bewusstsein wirst du frei.
Wissen wir, ob dieses Buch tatsächlich von ihm ist oder sind das möglicherweise auch zusammengetragene Weisheiten, die sich dann durch die Brille von anderen irgendwie übertragen haben?
Das erforschen nach wie vor die Wissenschaft. Es ist nicht klar, dass alle 33 Kapitel oder wie von Chung Tse selbst stammen. Man unterscheidet drei Teile. Die ersten 7 Bücher, sagt man, die sind richtig Chuang Tse. Mhm. Also einen mittleren Teil, der dürfte ziemlich nah Chuang Tse sein. Vielleicht stammt er auch von ihm. Und dann gibt es so letzte Bücher, wo man vielleicht sagt, naja, die dürften eher von Schülern sein. Aber es ist wenn man das Buch liest, das zerfällt nicht in vielen, manchmal widersprüchlichen Ansichten, sondern es ist eine große Einheit, selbst wenn es nicht aus seiner Feder stammt, wenn er es nicht niedergeschrieben hat, hintere Kapitel, so doch seine Schüler in seinem Sinne. Von daher, man liest das Buch und man findet überall Chuang Tse. Also selbst wenn das nicht geschrieben hat.
Also du würdest das auch empfehlen, jetzt wenn man so ein bisschen angefixt wurde, durch diese Folge oder durch die Beschäftigung mit Chuang Tse, würdest du empfehlen, mit diesem Buch einzusteigen?
Ja, man kann gerne mal reinschauen, sind ja auch teilweise gut kommentiert und sich damit beschäftigen, ist lohnenswert. Wenn das der Polizist, den ich da getroffen habe, der bestimmt keine akademisch-philosophische Ausbildung gehabt hat, wenn der schon viel Freude daran hat, dann braucht es wahrscheinlich nur einen Sinn dafür, einen Sinn für Weisheit, einen Sinn, Fragen zu stellen, dann findet man vielleicht auch einen Zugang. Wenn nicht, kann man ja auch immer mal, gibt ja im Netz sehr vieles über Chuang Tse. Man kann sich da mal einen Podcast anhören über ihn oder den Artikel in Wikipedia lesen oder ChatGPT fragen. Und dann kann man es vielleicht dann so viel Informationen bekommen, so viel Erklärung seiner Philosophie, dass man an mancher Stelle, bei der man vielleicht stecken bleibt in dem Buch Chuang Tse, in dem wahren Buch vom südlichen Blütenland, dass man dann darüber hinwegkommt. Versuch es. Also würde jedem gerne zusprechen, da mal hinzugreifen. Ich habe eine schöne Übersetzung, ist auch, glaube ich, Kalinke heißt das. Also im Reklam findet man neuere Übersetzungen davon, muss nicht auf die von Richard Wilhelm, die 100 Jahre alt ist, zurückgreifen. Die finde ich immer noch auch noch gut, aber die hat so sehr schwierige Passagen, die vielleicht in einer moderneren Übersetzung leichter zugänglich sind.
Dann habe ich doch einen Vorsatz, den ich am Ende aus diesem Podcast mitnehme oder aus dieser Folge. Danke für dein Weisheitswissen rund um Chuang Tse, Albert, und euch vielen Dank fürs Zuhören.
Danke dir, Jan.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com